Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast-Blog 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Jonas Groß. Er ist Chairman bei der DEA, bei der Digital Euro Association und auch COO bei Etonic. Und das sind Beratungsunternehmen hier aus Deutschland im Bereich digitales Geld. Und wir sprechen mit ihm natürlich über den Bereich digitaler Euro in all seinen unterschiedlichen Facetten, Stablecoins, EZB, die Schweiz mit ihrem Ansatz, Tokenized Deposits und so weiter und so fort. Also es ist ein Rundumflug sozusagen, ein Überblick über den Bereich digitaler Euro. Ja, lieber Jonas, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen vor einer ganzen Weile, aber jetzt einfach nochmal zum Thema digitales Geld, digitaler Euro und so weiter. Aber bevor wir starten, stell doch dich einfach nochmal kurz vor und natürlich die Firma, bei der du arbeitest.
Hi Philipp, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder bei dir im Block 52 zu Gast zu sein. Vielleicht zu mir ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe ja ursprünglich im Bereich VWL studiert und promoviert. Das heißt, eher so ein Start der Karriere war eher akademisch geprägt. Ich habe mich da im Rahmen meiner Dissertation viel mit dem Thema digitalem Geld beschäftigt. Das heißt, viel mit den Themen Stablecoins, Central Bank Digital Currencies, auch Krypto. Damals war ja auch dieses Facebook Libra-Thema eben sehr, sehr aktuell. Und bin dann nach meiner Promotion vor 1,5 Jahren bei der Firma Etonic eingestiegen. Etonic ist im Endeffekt ein Unternehmen mit Sitz in Berlin, was ja zwei Dinge macht. Die eine Sache ist Beratung rund um Blockchain-basierte Zahlungslösungen. Also typischerweise helfen wir dabei, im Privatsektorunternehmen das Thema digitales Geld zu umreißen, Strategie zu entwickeln und dann auch entsprechende Produktlösungen umzusetzen. Und die zweite Säule ist dann wirklich so eine Art Prototyping und Venture Building. Das heißt, wir gucken uns viel an aus den Beratungsprojekten, welche Marktlücken vielleicht existieren und bauen dann auch wirklich mal schnell POCs in ein paar Wochen, vielleicht auch Prototypen. Und im Extremfall bauen wir dann auch ja eigene Companies draus. Da ist eine Company zum Beispiel entstanden, die sich mit dem Thema digitaler Identität beschäftigt. Und gerade sind wir auch sehr stark an dem Thema Privatsphäre dran. Aber da können wir ja gerne später noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und als letzter Satz vielleicht noch, Philipp, wir haben ja auch seit ein paar Jahren schon die Ehre, zusammenzuarbeiten im Rahmen der Digital Euro Association, die wir ja vor knapp 2, 3 Jahren gegründet haben, wo ich eben Vorsitzender bin, wo wir uns auch sehr mit dem Thema digitaler Euro, Stablecoins beschäftigen. Hier Weiterbildungsprogramme machen, Arbeitsgruppen uns in den politischen Diskurs einbringen und ja, somit auch am Zahn der Zeit rund um das Thema digitales Geld sind.
Sehr schön. Klasse, vielen Dank für die Einleitung und damit würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ins Thema zunächst mal digitaler Euro. Wir sprechen später ja auch noch über das Thema Privacy und ähnliches. Wo stehen wir jetzt gerade beim Thema digitaler Euro und wie siehst du momentan die Situation und wie wird sich das jetzt in den nächsten Monaten oder auch Quartalen entwickeln?
Ja, also ich würde da gerne auf jeden Fall die Unterscheidung treffen zwischen einmal dem digitalen Euro, über den die EZB redet. Das heißt, die Zentralbankseite, da ist jetzt die EZB im Endeffekt im Oktober diesen Jahres in die nächste Projektphase vorangeschritten. Wir sind jetzt in der sogenannten Vorbereitungsphase. Also wie es der Name schon sagt, was die EZB macht, ist, sie beschäftigt sich jetzt mit entsprechenden Dingen, die man einfach im Sinne einer Vorbereitung für so eine Einführung einer digitalen Zentralbankwährung macht. Das heißt, man guckt sich an, mit welchen Technologieanbietern man hier vielleicht zusammenarbeiten möchte. Man baut auch ein paar Prototypen, um verschiedene Technologielösungen mal zur Verfügung zu stellen und zu testen. Also das soll jetzt 2 Jahre dauern, wo diese Themen adressiert werden. Man möchte auch so eine Art Regelwerk, Rulebook um den digitalen Euro finalisieren. Also auch hier geht bis 2025. Und was aber ganz, ganz wichtig ist, ist, dass hier noch keine Entscheidung getroffen ist, ob der digitale Euro kommt. Das wird auch erst eine Entscheidung sein, die erst kommt, wenn auch der gesetzliche Rahmen gegeben ist, an dem gerade die EU-Regulatoren arbeiten. Deswegen, ich erwarte ehrlich gesagt im nächsten Jahr sehr viel politische Diskussionen rund um das Thema, weil einfach jetzt die Gesetze auf EU-Ebene gemacht werden und da natürlich jedes Land mitreden möchte, in dem Sinne die Kommission, der Rat und auch das Parlament da beteiligt sind. Und das ist sicherlich dann nicht einfach, auch einen Konsens auf politischer Ebene zu finden. Und die zweiten Themen Blöcke oder der zweite Bereich rund um das Thema digitale Euros sind für mich eben auch die Stablecoins, also vor allem auch die Euro-Stablecoins. Da hattest du, Philipp, ja auch schon einige Episoden dazu gemacht, wo man jetzt auch immer mehr Rückenwind verspürt, weil man einfach durch die MiCA einen ganz klaren Rechtsrahmen hat. Das hat ja jetzt auch erst vor wenigen Wochen die DWS einen eigenen Stablecoin an der Stelle angekündigt. Das heißt, es sind für mich sehr vielversprechende Neuigkeiten, wobei man aber auch sagen muss, dass der ja, Euro-Stablecoin heute eben noch sehr, sehr marginal am Markt ist und sich da auch wirklich erst zeigen muss, wie groß und wie schnell man da auch wirklich wachsen kann.
Ja, sehr schön. Und wie würdest du das momentan beurteilen? Ist es dynamisch oder ist es eher behäbig, was hier passiert? Oder gibt es bestimmte Akteure, die dynamisch oder eben behäbig sind? Wie beurteilst du das so ein bisschen mit deiner Meinung?
Also ich würde sagen, dass da schon sehr, sehr viel gerade passiert in dem Stablecoin-Bereich, weil ja auch das Jahr schon sehr stark auch von Stablecoin-Ankündigungen-Projekten geprägt war. Also wir erinnern uns, im August hat ja PayPal die Emission eines eigenen Stablecoins angekündigt, bei dem jetzt auch das Volumen immer mehr steigt. Ist natürlich noch deutlich unter den US-Dollar-Stablecoins USDT oder USDC, wie wir sie kennen. Jetzt eben auch die DWS, dann gab es auch einige Projekte, die wir auch im Rahmen der Digital Euro Association mitbekommen haben, wo eben auch Unternehmen zum Beispiel in Spanien jetzt eine eigene E-Geld-Lizenz bekommen haben oder es gibt ja auch Unternehmen schon in Island und anderen Ländern. Das heißt, ich sehe hier, dass hier immer mehr Leute in den Space und Unternehmen in den Space an sich eintreten. Das ist sehr positiv aus meiner Sicht. Was ich aber sagen muss, ist, es kommt aus meiner Sicht sehr wenig von der Use-Case-Seite. Also die Industrie zum Beispiel sagt ja auch seit Jahren quasi, sie hätte gern so einen Euro auf der Blockchain, aber ich sehe ehrlich gesagt wenig Projekte und auch wenig Budget in dem Bereich, weil am Ende müssen natürlich diese Stablecoins, die dann angeboten werden, auch in Use Cases integriert und genutzt werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir schon so ein bisschen mehr Geschwindigkeit erhofft, wobei man ganz klar sagen muss, dass die Unternehmen halt gerade auch im Zuge der makroökonomischen Situation, Krieg und so weiter halt leider auch andere Prioritäten haben und vielleicht da auch so ein bisschen Budget jetzt mehr in das AI-Thema verschoben wurde, was vielleicht vorher eher im Bereich Blockchain lag.
Aber woran liegt denn das? Also gut, du hast ein paar Gründe genannt, gell? Liegt es daran, dass der digitale Euro tatsächlich zu wenig Use Cases hat oder liegt es tatsächlich an dem verschwindend geringen Interesse der Industrie?
Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, Philipp. Also ich sage mal so, ich denke, einige der Use Cases, die man vielleicht vor 5 Jahren mal auf so einem White Spot skizziert hat, hat sich inzwischen schon gezeigt, dass die vielleicht gar nicht so vielversprechend sind, wie man sie sich eigentlich das mal erhofft hatte. Ich persönlich bin weiterhin davon überzeugt, dass ein Stablecoin, der eben auf einem offenen System notiert, extrem viele Vorteile bringen kann und auch sehr, sehr viele Automatisierungsgewinne Risiko rausnehmen kann, wenn es um Delivery versus Payment, also auch um die Abwicklung von digitalen Wertpapieren etc. gehen kann. Also ich bin von den Use Cases hier auf jeden Fall überzeugt. Ich muss aber auch sagen, ich habe sehr, sehr, sehr viel dazugelernt in den letzten Jahren, wie langsam die Mühlen einfach mahlen und dass das keine Prozesse sind wie im Kryptobereich, die vielleicht in 1-2 Wochen passieren, sondern typischerweise über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Deswegen, ich persönlich glaube an Use Cases, sei es rund um digitale Wertpapiere, sei es rund um grenzüberschreitende Zahlungen, die aber einfach ja sehr lange brauchen, vielleicht auch, weil es einfach lange dauert, bis man das Thema intern verstanden hat, bis vielleicht auch Vorstandsebene auch Budgets zur Verfügung gestellt werden, weil ja, und vielleicht könnte man auch darüber nachdenken, von staatlicher Seite mehr zu machen. Dafür bin ich im Endeffekt auch schon seit Jahren, dass entsprechende Innovationen gefördert werden müssen, weil man in Deutschland hier auch wirklich ein Vorreiter sein kann. Aber ich denke, auf staatlicher Seite hat man hier eben auch gerade durch die Haushaltsprobleme ja auch so andere im anderen Fokus und eher Einsparungen als mehr Geld ausgeben.
Das ist jetzt ja relativ generell, gell? Also die Stablecoins und der digitale Euro von der EZB hat ja auch unterschiedliche Use Cases. Wie würdest du das klassifizieren? Also worauf zielt die EZB, worauf zielen die Stablecoins? Passt das zusammen? Stehen die im Wettbewerb?
Also ich würde sagen, dass sie im großen Teil nicht im Wettbewerb stehen, weil die EZB möchte ja durch den digitalen Euro von ihr dafür sorgen, dass man im Endeffekt ein Zahlungsinstrument, ein Zahlungsmittel hat, mit dem man in ganz Europa dann zahlen kann, also was aber auch von Europa aus kommt und nicht zum Beispiel wie Kreditkarten von amerikanischen Unternehmen. Das heißt, hier ist ganz klar der Fokus Retail-Zahlungen, sei es im E-Commerce oder auch am Point of Sale, also im Supermarkt und in der Gastronomie. Und für Stablecoins sehe ich gerade die Hauptanwendungsfälle wirklich in dem Thema grenzüberschreitende Zahlungen, weil hier gab es auch zuletzt ein paar interessante Studien, man wirklich auch sieht, dass man da Effizienzen heben und einsparen kann, wenn man einen Stablecoin verwendet, anstelle von den bestehenden Zahlungskanälen, die es eben heute gibt. Also
das kannst du das ausführen, Jonas, weil das ist sehr, sehr, sehr spannend. Du spielst wahrscheinlich auf PayPal an, oder?
Genau, ich spiele auf PayPal an. Ich bin aber auch neulich über eine Studie gestolpert. Da war, glaube ich, mal eine Case Study von Stellar, die sich das mal wirklich in einem konkreten grenzüberschreitenden Zahlungskorridor angeguckt haben, wie viel Geld man da mit Blockchain-Technologie und eben Stablecoins auch sparen konnte. Ich habe jetzt leider nicht mehr die ganz genaue Zahl im Kopf. Ich weiß aber, dass es wirklich ein substanzieller Betrag war. Und ich meine, warum? Es ist halt so, man hat heute ja auch bei grenzüberschreitenden Zahlungen viele verschiedene eigentlich Datenbanken, in denen man jetzt Einträge reinschreibt und viele Intermediäre. Und ich glaube, man ist von der Illusion ein bisschen weggekommen, dass man für Stablecoin-Zahlungen und auch für Blockchain-Use-Cases an sich gar keine Intermediäre braucht. Also ich glaube, es braucht Intermediäre, wenn es um die Verwahrung zum Beispiel geht und so weiter und so fort. Aber man kann eben durch ein Stablecoin-Konstrukt einige der Intermediäre, die ja alle ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, überflüssig machen. Und auch da man eine gemeinsame Datenbasis hat, hier auch ja einfach Effizienzen an der Stelle heben und deswegen die Kosten senken. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt an diesen Use Case rund um grenzüberschreitende Zahlungen und Stablecoin auf jeden Fall. Und es zeigt ja auch, dass einige Unternehmen wie jetzt Mastercard, Visa, PayPal sich den Bereich ganz, ganz genau anschauen, weil sie da eben auch ja das große Business, würde ich jetzt mal sagen, extrem auch riechen.
Ja, also wie könntest du dir denn PayPal vorstellen, wie PayPal zum Beispiel Stablecoins integriert?
Also ich meine, ich könnte mir das an sich natürlich recht einfach vorstellen, dass es, oder ich sage mal so, die Hoffnung, wie es für mich optimalerweise wäre, ist, wenn ich im PayPal-Bereich unterwegs bin, dass ich gar nicht mitbekomme, dass da ein PayPal-Stablecoin zugrunde liegt. Also dass PayPal einfach verschiedene Stablecoins in den Haupt, ja ich sage jetzt mal Länder oder Ländergruppen ausgibt und dass man dann im Endeffekt sagt, okay, ich möchte jetzt von Deutschland nach Mexiko eine Zahlung zum Beispiel schicken. Und dann wird eben automatisch im Hintergrund wird die Abrechnung des Settlement über verschiedene Stablecoins dann initiiert. Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir von der Welt wegkommen, wo man immer sieht, es ist ein Stablecoin oder eine Blockchain. Aber im Internet, da es funktioniert ja auch. Und da überlegt sich jetzt auch in der Regel die Person nicht, wie funktionieren jetzt bestimmte Internet-HTTP-Protokolle oder ähnliches. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, die letztendlich dann den Endkunden auch einfach Geld spart, weil die Varianten eben dann auch günstiger werden. Nichtsdestotrotz, einen zweiten Teil, den ich auch sehe rund um Stablecoins ist, da möchte PayPal auch hin. PayPal möchte eben auch einen Stablecoin zur Verfügung stellen, der dann zum Beispiel Entwicklern in dem Bereich zur Verfügung steht, also den man dann direkt auch in Smart Contracts integrieren kann, wie die anderen Stablecoins, die man heute kennt, auch. Aber eben, und das ist für mich auch der Unterschied, dass PayPal eben schon ein riesiges, riesiges Netzwerk hat und man eben dann auch, wenn man da verschiedene Anwendungsfälle drauf aufsetzt, da dann auch den PayPal-Stablecoin, sage ich mal, für mehr Anwendungsfälle vielleicht nutzen kann als die bestehenden Stablecoins, die wir heute kennen.
Ja, das ist spannend. Und vor allem geht es halt damit auch ein bisschen weg von den Standard-Use-Cases, Storage of Value auf einer Crypto-Exchange, dass quasi der Stablecoin einfach nur auf der Crypto-Exchange gelistet ist. Du hattest jetzt quasi den Einsatz bei PayPal und anderswo genannt, grenzüberschreitende Zahlungen, werden Industrie-Use-Cases und so weiter. Es gibt ja noch weitere digitale Euros, gell? Die Wholesale-Variante und auch Tokenized Deposits, also quasi Geschäftsbankengeld, was tokenisiert werden soll. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz skizzieren. Und danach würde ich dich fragen, was glaubst du, was wann passiert? Also so ein bisschen in Jahren, was passiert 2024, 25, 26 und so weiter.
Ja, super. Dann lass uns gerne noch mal mit der Wholesale-Variante weitermachen. Also worum geht's hier? Hier geht's im Endeffekt drum, dass man auch eine Form des Euros auf ein Blockchain-System bringt, was dann für Wholesale-Zahlungen verwendet werden kann. Das heißt zum Beispiel für die Zahlungen im Interbankenverkehr. Also das hat nichts mit dem Endbürger an der Stelle, dem privaten Endbürger zu tun. Und hier hat die EZB auch letztes Jahr ein Projekt gestartet und möchte nächstes Jahr bereits Produktlösungen ausprobieren. Also man ist da sehr praxisorientiert und schnell unterwegs, was ich an der Stelle sehr, sehr spannend finde. Und hier guckt man sich eben auch vor allem zwei Use Cases an. Ein Haupt-Use Case ist die Abwicklung von digitalen Wertpapieren. Also wir sehen ja einen Trend, wenn auch, dass er langsam ist, dass immer mehr Wertpapiere auf Blockchain-Systemen ausgegeben werden. Und hier möchte man eben einfach neben diesem Asset, was dann auf einer Blockchain liegt, auch einen Euro zur Verfügung stehen, der auch auf der Blockchain liegt. Und hier ist eben wichtig zu verstehen, dass das eben von der Zentralbank kommt. Das heißt, es ist an der Stelle Zentralbankgeld und kein Giralgeld. Also das heißt, die Zentralbank steht da im Endeffekt hinter dieser Zahlung. Und heute sind eben auch für so Interbankzahlungen eben immer Zentralbankgeld, ich sage mal, das Standardmittel zur Abwicklung. Und da möchte sich eben die EZB auch vorbereiten für eine Welt, in der immer mehr digitale Wertpapiere zum Beispiel oder andere Assets, ne, also im ganzen Bereich Tokenisierung, einfach auf einer Blockchain notieren und man hier eben auch Zentralbankgeld für diese, ich nenne es jetzt mal, Bank-Use-Cases dann letztendlich zur Verfügung gestellt werden sollen. Da ist man, wie gesagt, jetzt gerade in der Phase, dass man sich nächstes Jahr das Ganze testet. Das finde ich auch ziemlich spannend, die verschiedenen Ansätze, die die EZB verfolgt. Bin aber ehrlich gesagt langfristig so ein bisschen zurückhaltend noch, wie ich das Potenzial für Wholesale CBDC sehe, weil es hier eben nicht darum geht, eine Blockchain, wie wir sie von Stablecoins kennen, die jedermann offen ist, also ein Permissionless-System zu nutzen, sondern es eher dann eine Blockchain wird, die zugangsbeschränkt ist, also ein Permissionssystem, wie man es eben in der Vergangenheit von Hyperledger Corda kennt. Die meisten Use Cases haben sich da ja nicht wirklich durchgesetzt. Deswegen muss ich da aus meiner Sicht wirklich erst noch zeigen, welche genau Effizienzgewinne mit einer entsprechenden Wholesale CBDC dann auch erreicht werden können.
Wobei die Schweiz ja auch genau in die gleiche Richtung geht und die Schweizer machen das ja schon gut und strategisch. Das heißt, da muss es Benefits geben.
Genau, die Schweiz macht es gut und strategisch richtig. Die Schweiz hat das auch ganz gut gemacht mit ihrem Projekt Helvetia. Da hat sie tatsächlich auch vor ein paar Jahren eben verschiedene Varianten ausprobiert. Einmal diese Wholesale CBDC und einmal tatsächlich über auch so eine Art Brücke oder Trigger, die Zahlung dann über die konventionellen Zahlungssysteme abzuwickeln. Und jetzt hat man hier eben da den weiteren Schritt mit der Wholesale CBDC gemacht. Also ich finde es total interessant. Man muss eben nur bedenken, dass man für jedes Asset, was auf einer anderen Blockchain liegt, wieder eine Brücke bauen muss. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn jetzt ein digitales Wertpapier zum Beispiel auf Polygon liegt und die Wholesale CBDC aber auf R3 Corda, dann ist es wieder eine andere Infrastruktur. Und da ist häufig eben einfach die Frage, wo die Effizienzgewinne liegen zu einer komplett zentralen Datenbank, weil man da ja auch letztendlich wieder eine Brücke bauen muss. Also das ist so der Grund, weil das eben nicht initial auf der gleichen Blockchain sitzt, warum ich da zumindest weniger Effizienzgewinne erwarte, wie wenn jetzt wirklich das Asset, also das digitale Wertpapier, als auch das Geld auf der gleichen Blockchain sitzt, wie zum Beispiel Polygon oder auch Ethereum zum Beispiel.
Und jetzt zu den Tokenized Deposits noch, also Geschäftsbankengeld, was tokenisiert ist. Wo stehen wir da?
Genau, also hier gucken sich auch einige Banken dieses Thema Tokenized Deposits an und ist wirklich eins für mich, denke ich, der Buzzwords in diesem Jahr gewesen. Also ich denke, es gibt kaum ein größeres Unternehmen oder Zahlungsdienstleister, der sich das Thema aktuell nicht anguckt. Ich würde sagen, wir sind aber hier auf jeden Fall noch in der konzeptionellen Phase. Also es gibt so ein paar Unternehmen, die da vielleicht mal ein bisschen was Praktischeres ausprobieren, aber wir sind hier wirklich noch sehr, sehr, sehr früh unterwegs. Und da geht es letztendlich einfach darum, das Giralgeld, was wir heute kennen, unsere Bankeinlagen zum Beispiel, die eben möglicherweise auf ein Blockchain-System zu bringen, einfach weil die Banken da natürlich auch eine gewisse Rolle sehen, dass sie in dem ganzen Blockchain-Space auch mitmischen können. Dementsprechend ist auch interessant, dass man über diese Konstrukte, wo wir ja vor Jahren auch schon so ein bisschen damals geschrieben haben, dass das jetzt immer mehr ein Stück in die Praxis geht, wenn auch langsam. Und ich bin da einfach immer noch auch ein bisschen zurückhaltend, was die Effizienzgewinne letztendlich angeht, weil auch hier bei dem Thema letztendlich aller Voraussicht nach eine beschränkte Blockchain, also eine Permissioned Blockchain zum Einsatz kommt und dann im Endeffekt das gleiche Problem greift, wie ich es gerade skizziert habe, dass eben, wenn es da um Use Cases geht, wo man wirklich zum Beispiel auf einer öffentlichen Blockchain wie Ethereum und Polygon einen Smart Contract nutzt, da einfach wieder eine Brücke bauen muss letztendlich. Also ich glaube, wir sind hier noch in der Explorationsphase letztendlich und ich bin wirklich gespannt, da auch mal wirklich belegbare Zahlen dann mal zu sehen vielleicht, wie man ja einfach gewisse Business Cases, auch gewisse Effizienzgewinne letztendlich als Bank auch dann einschätzt.
Genau, und damit gibt es quasi, wenn man es zusammenfasst, alle möglichen Varianten für den digitalen Euro für verschiedene Zwecke. Wir haben ja die EZB besprochen, die Stablecoins, die Wholesale CBDCs, die Tokenized Deposits, es gibt noch die Triggerlösung und weiß Gott was alles. Jetzt lass uns mal in die Zeitschiene gehen. Was glaubst du, was passiert, wann und welche Lösungen werden kommen und welche Lösungen werden vielleicht aber auch nicht kommen?
Ja. Also die zeitliche Schätzung ist natürlich immer schwierig und kann sich natürlich auch ändern. Deswegen das sind wirklich nur als grobe Schätzungen sehen. Also ich erwarte, dass wir den Retail-digitalen Euro der EZB ungefähr im Jahr 2027, Ende 2027, 2028 sehen. Also das heißt, es wären jetzt noch 4,5 Jahre von jetzt. Das klingt lange, aber da gibt es auch noch einiges zu tun, auch auf politischer Ebene. Ich bin mir sicher persönlich, dass der digitale Euro kommt, weil es auch inzwischen so ein politisches Thema ist, wenngleich er auch viel kritisiert wird und sicherlich teilweise auch zu Recht. Ich glaube, das Projekt ist inzwischen so politisch, dass es da eigentlich kein Drumherum mehr gibt, außer stellen sich wirklich auch ein Großteil der Mitgliedsländer quer, was immer sein kann. Aber würde ich Stand jetzt erwarten, dass es nicht so kommt. Dann haben wir natürlich die Wholesale-CBDC, die nächstes Jahr in Europa dann getestet wird. Also ich denke, dass wir hier im Endeffekt Pilotzahlungen schon wirklich bald sehen können, weil nächstes Jahr ja schon POC und erste Tests gemacht werden. Also das könnte wirklich schnell gehen. Bei der Schweiz war das ja auch so. Ich glaube, die haben sich das Projekt jetzt mal 2-3 Jahre gelaufen und dann war man da im Endeffekt jetzt auch mit einer ersten echten Zahlung live. Für einen tatsächlichen, ich sage jetzt mal eine Markteinführung, dass es wirklich allen zur Verfügung steht, muss ich sagen, es ist echt noch sehr, sehr früh, weil da auch noch nicht klar ist, welche Variante die EZB sich anguckt, weil sie da 3 Grad im Fokus hat und auch welche Banken da überhaupt großes Interesse dran haben. Also ich sage mal so, ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich zu einer Zeit wie der digitale Euro, der EZB, der Retail-digitale Euro kommt, aber es ist, wie gesagt, mit sehr viel Vorsicht zu interpretieren. Dann die Euro-Stablecoins. Da ist natürlich recht einfach, weil die Euro-Stablecoins gibt es ja heute schon, wie den Eurocoin von Circle oder auch den Stasis Eurocoin oder andere. Monerium, Membrane Finance und so weiter haben ja auch alle Stablecoins ausgegeben. Das heißt, die sind schon auf dem Markt. Aber die Marktkapitalisierung ist natürlich super, super gering. Also wir sind da deutlich...
Kurze Zwischenfrage, bevor du weitermachst mit der Zeitschiene. Warum kommen diese genannten Euro-Stablecoins nicht vom Fleck in Anführungszeichen? Oder sind die Zahlen... warum sind die Zahlen weiterhin so niedrig, obwohl es manche dieser Projekte ja schon seit Jahren gibt?
Also ich glaube, ein Punkt ist definitiv das Thema rechtliche Sicherheit, was wir jetzt dann durch die MiCA erst sehen, dass jahrelang gar nicht klar war, wenn man so ein Stablecoin hält, was darf man, also als Bank zum Beispiel auch, was darf man nicht? Und diese regulatorische Unsicherheit natürlich für entsprechende Player in dem Space wirklich Gift sind. Also da muss ich sagen, deswegen habe ich es immer gesagt und glaube auch dran, dass die MiCA das Ganze wirklich beschleunigt. Und ich denke auch nur durch so eine Regulatorik wie die MiCA, dass im Endeffekt ein Assets Manager wie die DWS jetzt einen Stablecoin ausgeben würde. Nichtsdestotrotz, nur die regulatorische Klarheit reicht natürlich auch nicht drauf. Es braucht natürlich letztendlich auch Nachfrage. Und da sehe ich im Endeffekt gerade noch die größten Lücken. Das haben wir ja vorhin schon skizziert bei dem Industriebeispiel, dass da einfach wenig von der Nachfrageseite kommt hinsichtlich Nachfrage, wofür wollen wir das Ganze nutzen? Und natürlich trotzdem die Technologie immer noch so neu ist, dass da jedes größere Unternehmen auch vielleicht auch aus Wissensgründen erstmal noch die Finger davon lässt. Und ich glaube, deswegen ist man da gerade noch extrem langsam unterwegs und auch viel langsamer unterwegs, als ich das vor ein paar Jahren auch letztendlich erwartet hatte.
Okay, sehr schön. Schöne Zusammenfassung. Ich würde es weitestgehend wahrscheinlich ähnlich sehen. Interessant ist wirklich, dass die Schweiz halt hier mit ihrer Wholesale-CBDC einen gänzlich anderen Weg verfolgt wie die EZB. Aber du hast ja auch schon erklärt, es mögen auch politische Gründe sein. Jetzt zum Thema Privatsphäre und Privacy. Wo stehen wir da und warum ist dieses Thema so wichtig und wie wird es gelöst?
Genau, also das Thema Privatsphäre ist eins, was mir persönlich extrem am Herzen liegt. Ich bin tatsächlich jemand, der heute auch noch so viel es geht, obwohl ich ein großer Fan von digitalen Währungen bin, überall, wo es geht, mit Bargeld zahle, weil ich mir einfach die Privatsphäre extrem wichtig ist und ich das eben höher gewichte für mich als die Bequemlichkeit, die Convenience, dass ich zum Beispiel keinen Geldbeutel mehr brauche oder einfach über Apple Pay schnell bezahle. Deswegen ist es ein Thema, was mir einfach persönlich extrem am Herzen liegt. Ich habe damals auch im Rahmen meiner Dissertation mir mal angeguckt, wie man denn so eine digitale Zentralbankwährung, also wie einen digitalen Euro, so umsetzen kann, dass er die Privatsphäre von Bargeld hat. Also das heißt, Bargeld ist ja heute so, wenn ich einen Bargeldbetrag bis ungefähr 10.000 Euro bezahle, dann muss ich mich nicht identifizieren. Dann kann ich das quasi anonym machen in der Regel. Und wenn ich aber diese Schwelle übertreffe, dann muss ich eben beim Autohändler zum Beispiel meinen Ausweis letztendlich vorlegen. Und was man jetzt eben machen kann, ist durch einige Innovationen, die jetzt in dem Bereich aufgekommen sind, diese Privatsphäre von Cash jetzt in die digitale Welt zu bringen. Weil bislang ist ja die digitale Welt so, dass die Daten bei den Big Techs letztendlich liegen. Und es gab eben auch, hat auch nie die Möglichkeit gegeben, jetzt im Endeffekt diese Daten, sei es wirklich Zahlungsdaten, als auch jetzt Daten rund um eine digitale Identität, dann zum Beispiel privat zu halten. Und deswegen finde ich diese Entwicklungen rund um Privatsphäre extrem, extrem vielversprechend in den letzten Jahren. Und worauf wir uns eben als Unternehmen auch fokussieren, ist sehr, sehr stark die Schnittstelle zwischen einer Art digitalen Identität oder digitalen Credentials oder Verifiable Credential, wie man auch in der Fachsprache sagt, und auf der anderen Seite eben auch sogenannte Zero-Knowledge-Proofs als Methoden, wo man die Privatsphäre erhöhen kann. Und ich kann dir da mal ein Beispiel geben, Philipp, das es vielleicht ein bisschen greifbarer macht, wo da auch der Nutzen von so entsprechenden Innovationen entsteht. Und zwar kann man jetzt das Beispiel nehmen, dass zum Beispiel man jetzt eine Art Konto eröffnen möchte oder an der Stelle einen KYC-Prozess macht und man durchläuft den KYC-Prozess und dann wird letztendlich nach dem Prozess ein Credential auf das Handy ausgegeben, quasi wie so eine Art digitale Identität, wo eben drin steht, das ist mein Name, das ist meine Adresse, das ist mein Geburtsdatum. Alles, was jetzt quasi im Ausweis steht, in digitaler Form. Und das liegt aber dann in der Wallet des Endnutzers, also nicht bei irgendwie einer Bank oder Apple oder Google, sondern direkt in der Wallet des Nutzers. Das heißt, er hat da Zugang, Stichwort ist hier eben auch Self-Sovereign Identity, also der private Endnutzer ist im Endeffekt im Besitz seiner Daten und kann immer sagen, wann er Daten freigibt und wann nicht. Und was man hier jetzt eben machen kann, ist, man kann sogenannte Zero-Knowledge-Proofs mit reinbringen. Das sind im Endeffekt Beweise über bestimmte Aussagen. Also das heißt, Zero-Knowledge-Proofs sind kryptografische Methoden, wie man bestimmte Ergebnisse beweisen kann, ohne den entsprechenden Input in Rechnungen offenzulegen. Also es klingt jetzt technisch. Ein Beispiel ist einfach, ich kann mit einem Zero-Knowledge-Proof zum Beispiel glaubhaft beweisen, dass ich älter als 18 Jahre bin, ohne mein Geburtsdatum zu zeigen. Und das ist im Endeffekt, was sehr stark nach Magie klingt, was aber kryptografisch besichert ist, inzwischen auch anerkannt von einigen Regulatoren. Und auf die Art und Weise schafft man es jetzt eben auf Basis von bestimmten Daten, die vorliegen, zum Beispiel eben rund um KYC bei einem Endnutzer, da jetzt so eine Art Privatsphäre-Layer drüber zu bauen, wo man dann sagt, okay, mit einer bestimmten Anwendung zum Beispiel teile ich jetzt nur, dass ich älter als 18 bin oder dass ich zum Beispiel den KYC-Prozess durchlaufen habe, ohne da jetzt meinen Klarnamen preiszugeben. Und das ist eben sehr, sehr spannend, dass es diese Innovationen jetzt in der digitalen Welt gibt. Und ich glaube, da stehen wir erst ganz, ganz am Anfang, was entsprechende Anwendungsfälle angeht, weil es eben bislang nicht wirklich möglich war, die eigene Privatsphäre in der digitalen Welt auch zu schützen und jetzt aber eben auch technische Möglichkeiten hier bestehen.
Und wird es schon eingesetzt oder noch nicht? Oder will man sowas einsetzen? Wie offen ist man da? Also jetzt sowohl die Unternehmen wie auch vielleicht der Staat oder die Zentralbanken.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass es an sich eben Zero-Knowledge-Proofs in einigen Privacy-Coins eingesetzt werden. Also man kennt es eben schon aus der Kryptowelt. Was man jetzt aber eben auch sieht, ist zum Beispiel in der europäischen eIDAS-Regulierung, dass da explizit Zero-Knowledge-Proofs auch legitimiert sind als Methoden, die man im Zusammenhang mit dieser europäischen digitalen ID einsetzen kann. Und Ähnliches sehen wir zum Beispiel in einem Report vom US Ministry of Treasury, wo es um die Regulierung von Decentralized Finance geht, wo auch gesagt würde, man kann sich gut vorstellen, in der Zukunft hier entsprechende Methoden auch rund um Compliance einzusetzen. Und deswegen ist hier so die Antwort, dass man da natürlich, weil es eine Innovation ist, die sehr fundamental ist. Und am Anfang war ich da sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, das klingt doch eigentlich irgendwie zu gut, um wahr zu sein, dass das Ganze klappt. Aber es ist, wie gesagt, mathematisch quasi besichert. Dass man hier eben immer mehr Regulatoren sieht, die das Thema als relevant erachten und auch absegnen. Und wir waren zum Beispiel zuletzt auch mit einigen Workshops mit Regulatoren in Asien unterwegs, wo wir aufgezeigt haben, welche Möglichkeiten hier SSI und Zero Knowledge Proofs bieten können, die da sehr, sehr, sehr offen waren. Also das heißt, aus meiner Sicht ist es nicht so, dass das wirklich heute schon im großen Maße in vielen Unternehmen eingesetzt wird, aber dass man schon das Potenzial jetzt immer mehr sieht und da im Endeffekt auch, ich glaube, erste Pioniere dann sehen wird, vielleicht auch gar nicht zu kleine Unternehmen, die das dann wirklich in nächster Zeit auch schon einsetzen werden.
Ja, das ist sehr spannend. Die Frage ist, wie es dann tatsächlich eingesetzt wird und eben auch von wem, ja, weil man sieht ja eben auch, dass zum Beispiel mit vollen Privatsphäre-Lösungen wie Monero eben dann auch das öffentliche Interesse umschwenkt in krasse Abneigung, weil die Leute einfach, gut, das Thema vielleicht auch nicht richtig verstehen, aber einfach auch einen unglaublich hohen Respekt davor haben, wenn eben alles vertrauenswürdig oder eben privat abläuft, richtig?
Genau, also ich würde es auch so sehen und ich denke, letztendlich ist es wirklich ein Zusammenspiel, wo man zum Beispiel sagt, für bestimmte kleinere Zahlungen zum Beispiel, dass es da zum Beispiel eben reicht, wenn man, oder dass es möglich ist, für einen Regulator anonym unterwegs zu sein. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ich für ein Zahlungssystem bin, was komplett anonym ist, weil du musst natürlich Geldwäschevorkehrungen treffen, Terrorfinanzierung Vorkehrungen treffen. Und das Schöne ist eben, dass wenn man SSI und Zero Knowledge Proofs vereint, dass man so ein System eben recht einfach durchsetzen kann. Dass man einfach zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt eine Zahlung schicke, die ist unter einem bestimmten Geldbetrag, dann darfst du komplett anonym sein. Wenn die aber einen bestimmten Betrag überschreitet, dann musst du dich eben ausweisen. Und das ist eben was, ich glaube, diese Welt zwischen ja kompletter Anonymität für wirklich bestimmte Use Cases, für kleine Zahlungen zum Beispiel, in Verbindung mit ja, KYC-Prozessen und keine Anonymität für größere Zahlungen ist tatsächlich was, was ich mir extrem gut vorstellen kann, weil ja auch zum Beispiel ein Regulator gar nicht die kleinsten Zahlungen wirklich von 20 oder 10 oder 5 Euro auch auf Geldwäschetatbestände überprüfen möchte. Und deswegen glaube ich, dass hier die Technologie wirklich spannende Anwendungsfälle bietet und wir dabei, wie du es auch gesagt hast, noch recht am Anfang sind und da sicherlich das auch noch dauern wird, wie bei anderen Themen auch, bis es wirklich absolut im Mainstream dann auch ankommt.
Ja, wie geht denn die EZB mit dem Thema Privatsphäre um oder Privacy?
Genau, also rund um den digitalen Euro ist es tatsächlich so, dass Privatsphäre eines der wichtigsten Eigenschaften sein soll und die EZB tatsächlich jetzt auch, beziehungsweise vor allem es war die Kommission im Gesetzgebungsvorschlag, gesagt hat, dass es für den digitalen Euro die Möglichkeit geben soll, für kleine Zahlungen mit einer höheren Privatsphäre zu zahlen, so wie ich das gerade skizziert habe, also wirklich weitestgehend anonym. Und wenn diese Schwelle übertroffen ist, dann letztendlich die Personen sich ausweisen und KYC müssen. Also das heißt, die EZB nimmt es hier wirklich sehr, sehr ernst, und möchte es auch in das Design von dem digitalen Euro bringen. Also wichtig, nicht unbedingt Zero Knowledge Proofs, aber einfach die Möglichkeit, höhere Privatsphäre für kleinere Zahlungen zu haben. Aus meiner Sicht ist aber hier wirklich ein Faktor essentiell und der ist, wie hoch dieses Limit sein wird für diese anonymen Zahlungen. Weil dadurch kann man natürlich sehr, sehr viel bestimmen. Sind es jetzt 50 Euro im Monat, 100, 500, 1000, 2000? Davon hängt aus meiner Sicht für die Nutzung eben sehr, sehr viel ab. Und da gab es bislang eigentlich noch gar keine Diskussionen dazu. Die Diskussionen, die müssen sicherlich beginnen. Und das werden wir auch als Digital Euro Association sicherlich im nächsten Jahr mit uns auf die Agenda schreiben. Aber davon hängt wirklich aus meiner Sicht maßgeblich davon ab, ob das jetzt wirklich ein großer Benefit für die Privatsphäre werden kann. Oder ob einfach das Limit so gering ist für diese anonymen Zahlungen, dass es eigentlich praktisch ja, wertlos ist, weil man damit nicht mal vielleicht sich seine Brötchen beim Bäcker kaufen kann.
Sehr schön. Ja, ich glaube, da würde ich überall zustimmen. Wie würdest du denn so abschließend den ganzen Bereich beurteilen? Macht Spaß? Geht es dir zu schnell, zu langsam? Ist es zu dynamisch, zu undynamisch? Würdest du gerne öfters und offener mit der EZB sprechen? Oder was wäre so dein Verdikt, dein Urteil momentan?
Also ich muss sagen, dass natürlich das makroökonomische Umfeld in den letzten Jahren mit sehr hohen Zinsen, mit Inflation, mit Krieg und dann natürlich auch kryptospezifische Events wie FTX natürlich nicht dazu beigetragen haben, dass der Kryptospace jetzt sich sehr, sehr schnell entwickelt. Deswegen muss ich sagen, also zu schnell geht es mir auf jeden Fall sicherlich nicht. Was ich aber schon gerade sehe, ist, dass natürlich die Kryptopreise anziehen, jetzt auch dann die ETFs vermutlich nächstes Jahr kommen, dass das schon dazu beiträgt, dass aus meiner Sicht das Sentiment immer besser wird. Und dass eben ich dementsprechend für nächstes Jahr auch einige mehr Projekte erwarte. Ich denke, es könnte an sich immer schneller gehen. Und ich bin da auch inzwischen so ein bisschen desillusioniert, dass ich vor ein paar Jahren einfach gedacht habe, dass es viel, viel schneller geht, als es jetzt letztendlich ging. Aber ich muss sagen, mir persönlich macht es Spaß und ich freue mich auch auf 2024 und bin auch da wirklich sehr, sehr happy drüber, auch wie wir zum Beispiel jetzt im Rahmen der Digital Euro Association da wirklich bei sehr vielen Zentralbanken sehr, sehr ernst genommen werden, auch mit denen die Themen CBDCs Design diskutieren, da auch diese Themen Privatsphäre oder auch Open Source mit reinbringen, was wir vor einem Jahr ja in unserem CBDC-Manifesto geschrieben haben, wo es darum ging, wie wir eben eine CBDC ausgestalten würden. Und das ist tatsächlich was, was ja, ich in 2023 sehr, sehr erfreulich fand und hoffe, dass es so dann auch vielleicht mit noch ein bisschen mehr Speed dann auch in 2024 weitergeht.
Sehr schön. Das war ein wunderbares Schlusswort. Jonas, magst du noch was hinzufügen oder Ende der Podcast an dieser Stelle?
Ja, danke. Eigentlich nur nochmal danke für die Einladung. An der Stelle, wer natürlich gern mehr über mich erfahren möchte, gerne auf LinkedIn und Twitter folgen. Da schreibe ich auch wirklich sehr viele Posts zu all den Themen, die wir heute gesprochen haben. Retail, Wholesale, CBDC, Tokenized Deposits und Stablecoins. Und ansonsten lade ich eben gerne auch jeden ein, mich zu kontaktieren bei Fragen und weiteren Interesse. Und freue mich, wie gesagt, Philipp, danke, dass ich nochmal eingeladen wurde.
Sehr schön. Dann danke ich dir auch, lieber Jonas, und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und den Hörern. da draußen natürlich ebenfalls.
Besten Dank.